följande inspelningar tagna från tysk satellit-tv den 13 november 1993. Det är dokumentärfilmer från den ryska underrättelsetjänstens arkiv. Och det är inspelat 1946 och 47 med några glimtar ifrån dagen 1993. Men det mesta materialet kommer alltså från 1946 och 47.
Diese Leute haben Sie persönlich in diese zwei Tage erschossen.
Annähernd bis 120 Personen.
Примерно до 120 человек.
Rechtliche Grundlagen für die sowjetischen Kriegsverbrecherprozesse waren der schon erwähnte Erlass des Präsidiums des Obersten Sowjets von 1943, außerdem die Londoner Deklaration vom 8. August 1945 sowie das Kontrollratsgesetz Nummer 10 vom Dezember 1945. Nach diesen Gesetzen und Erlassen wurden in der ersten Prozesswelle von 1945-46 85 deutsche Kriegsgefangene angeklagt. 66 von ihnen zum Tode durch den Strang, 19 zu 12 bis 20 Jahren Zuchthaus verurteilt. Die Liste der Anklagepunkte reichte von Massenmord, Folterungen, Verschleppungen zur Zwangsarbeit, Zerstörungen bis zu Wirtschaftsverbrechen. Die Vernehmungsprotokolle sind für diese Dokumentation leider nicht zugänglich gemacht worden. Sie und Zeugenaussagen waren die Beweise, die zur Verurteilung der Angeklagten führten. Der Ablauf der Prozesse konnte nur anhand der unvollständigen Filmdokumente und einiger Berichte in örtlichen Zeitungen rekonstruiert werden. Generalleutnant der Polizei Paul Scheer, Befehlshaber der Ordnungspolizei der Heeresgruppe Mitte, zu der die Gebiete Kiew und Poltawa gehörten, sagt vor dem Gericht aus:
Der Reichsführer sagte, dass nach dem Krieg die Bevölkerung, die zu viel sei, weiter nach Osten abgeschoben werden sollte in das russische Gebiet.
Weiter.
Zweitens, dass ich dem Befehl nachgekommen bin, mir unterstellte Polizei und Gendarmerie zur Erfassung und zum Abtransport der Produkte zur Verfügung gestellt zu haben.
Weiter.
Drittens, dass ich mit meinen unterstellten Polizei- und Gendarmeriekräften den Kampf gegen die Partisanen aufgenommen habe.
Also, sprechen Sie weiter.
Diese Objekte wurden dann umstellt und die Leute, die für Arbeit in Deutschland geeignet waren, herausgesucht. Sie wurden dann zu dem Sammelpunkt, den der Gebietskommissar bestimmt hatte, gebracht und ja, doch zunächst ärztlich untersucht, ob sie fähig waren, nach Deutschland zur Arbeit zu gehen.
Der von den Rumänen 1944 ausgelieferte Generalleutnant Karl Burkhardt von der 6. Armee berichtet vom Partisanenkrieg, der von beiden Seiten mit einer vorher unbekannten Härte geführt wurde.
An Ort und Stelle von der Gendarmerie wegen Tätigkeit oder Widerstand Erschossenen auf 200 geschätzt.
Auch die anderen angeklagten Offiziere waren Ortskommandanten oder Sonderführer für bestimmte Gebiete und Aufgaben, wie Obersturmbannführer Georg Heinisch. Ein sowjetischer Zeuge beschuldigt den Generalmajor und Divisionskommandeur von Tschammer und Osten, bei Verbrechen anwesend gewesen zu sein.
Das erste Mal hat sie der Zeuge gesehen, im November, in Novomaskow. Gleichzeitig trat der General von Tschammer mit zwei Offizieren heraus, unterhielt sich mit ihnen und stand auch dort. Dann wurde er das zweite Mal von dem Zeugen gesehen bei den Erschießungen der Juden.
Die Division wurde Mitte September eingerichtet.
Der Angeklagte widerspricht.
Tätigkeit bei der Division aufgenommen habe, es war am 15. November 1941. Ob er mich tatsächlich wiedererkennt als den General von Tschammer, der auf dem Marktplatz gewesen ist, der im Rathaus gewesen ist, der bei den Judenerschießungen gewesen ist, ob er mich einwandfrei wiedererkennt.
Eine Zeugin identifiziert den SS-Obersturmbannführer Georg Heinisch, der für das Gebiet Melitopol zuständig war. Heinisch bestätigt die Aussage.
Voll die Angaben der Zeugen entsprechen den Tatsachen.
Angeklagter Waliser, wodurch erklären Sie eine solche grausame Handlung der Sowjetbevölkerung durch euch, die Okkupanten?
Auf diese Frage kann ich nur erklären, dass ich als Nationalsozialist verpflichtet war, den Befehlen des Führers zu folgen, das heißt, die Vernichtung der gesamten Bevölkerung durchzuführen, um eben später Lebensraum für uns nach dem Endsieg zu erreichen.
Jede Stunde werden die 6 Wachsoldaten im Gerichtssaal ausgewechselt. Den 15 Angeklagten sind vom Gericht 9 Strafverteidiger zugeordnet. Leider sind von ihnen keine Originaltöne aufgenommen und erhalten geblieben. Aus Aussagen Verurteilter ist bekannt, dass sie zwar die Anklageschrift kannten, aber bei den Vernehmungen der Angeklagten nicht anwesend waren. Die 4 Dolmetscher, Offiziere, auch Frauen, die bei der Abfassung der Geständnisse mitgewirkt und übersetzt hatten. Die Protokollführer, die Zeugen, Angehörige der Opfer, Augenzeugen oder auch Sachverständige und Mitglieder der Kommission, die die Verbrechen nach der Befreiung untersucht hatten. Nur selten konnte ein Zeuge einen Angeklagten identifizieren und ihm die Beteiligung an einer Tat nachweisen. Auch die internationale Presse ist anwesend. Das Kamerateam und ein Regisseur waren aus Moskau angereist. Ihnen stand nur eine Tonkamera und eine Handkamera zur Verfügung. Das Filmmaterial wurde nach Moskau mitgenommen und wird hier zum ersten Mal gezeigt. Eine ausreichende Ausleuchtung des Gerichtssaales war mit 2 Lampen nur schwer möglich. Ein Mitglied der Untersuchungskommission im Kiewer Gebiet, Professor Charugin, berichtet. Während der ganzen Zeit der Okkupation war es mir bekannt, dass die Bevölkerung systematisch vernichtet und in diese Schlucht hineingeworfen wurde. Der Direktor der psychiatrischen Heilanstalt in Kiew berichtet über das Euthanasieprogramm durch Gaswagen. Es wurden provisorische Öfen errichtet. Zuerst kam das Holz, darauf die Leichen, die mit Erdöl begossen wurden. Auch der Partisanenkrieg ist Gegenstand des Prozesses. Er wurde im Osten von beiden Seiten mit vorher nie gekannter Härte geführt. Der Partisanenkrieg, Krieg aus dem Hinterhalt, entwickelte seine eigenen Gesetze. Die Deutschen erschossen Tausende von Geiseln und schickten Strafexpeditionen in aufsässige Dörfer.
Haben Sie dort Leute erschossen?
Es wurden, das ist mein Befehl, von meinen Soldaten geschossen, es wurden 100 Mann erschossen und ungefähr 60 verwundet.
Unter den Erschossenen waren auch Frauen und Kinder?
Ja.
Da. Warum haben Sie denn dann Kinder und Frauen erschossen? Sie hatten doch den Befehl, die männliche, arbeitsfähige Bevölkerung zu sammeln. Frauen und Kinder gehören doch nicht dazu.
Es hat sich ja das ganze Dorf auf uns geworfen. Und außerdem musste ich ja den Befehl ausführen und habe den Befehl gegeben, auf die Bevölkerung zu schießen.
Was haben die Kinder damit zu tun?
Ja, die Kinder, das rennt ja alles im Dorf darum her.
Erzählen Sie ausführlich über eure Dienststelle-Tätigkeit direkt in Melitopol. Hauptsächlich über die Frage, wie Sie Lebensmittel von der Bevölkerung bekommen haben. War es freiwillig oder gesaltsam?
Welche Methode? Die Ausplünderung der Bauern kommt zur Sprache.
Lesen.
Die Landwirtschaftsführer bekamen ein Ablieferungsprogramm. Dieses Ablieferungsprogramm war festgelegt. Aber dem Befehl nach war es so, dass den Bauern der Landbevölkerung bis zu 75% ihrer gesamten Produkte abgenommen werden musste. Wegen Nichtbefolgung meiner Befehle, das heißt Sabotage, nur diese 4 Bauern vom deutschen Gericht verurteilt und erschossen. Ein Teil der Verhafteten wurden durch das deutsche Gericht zu Gefängnis und Geldstrafen verurteilt. und die Verhafteten, die der SD in die Hände bekam, wurden erschossen oder in Zwangsarbeitslager nach Simbobel gebracht.
При этом погибло 7 зданий школы.
Es wurden 7 Schulen zerstört, Wohnhäuser, Verwaltungsgebäude, Kirchen. In der Zeit der beginnenden Niederlagen ist den Deutschen nun jeder verdächtig. Wer seine Unschuld nicht sofort nachweisen kann, gilt als schuldig.
Befanden sich die Frontlinien an der Stadtrande von Kostopol. Alle Häuser, die in der Reichweite der Maschinengewehre standen, wurden mit Brandmunition in Brand geschossen. 4 Gehöfte, die wir nicht erreichen konnten, wurden nachts von einem Stoßtrupp, an dem ich teilnahm, niedergebrannt.
Aber hinsichtlich der Bevölkerung, haben Sie teilgenommen?
Da war keine Bevölkerung mehr.
Hans Isenmann berichtet vom deutschen Rückzug im Januar 1944 und der durch Hitler befohlenen Politik der verbrannten Erde.
Der deutschen Truppen?
Nein, den Befehl zur Vernichtung der Dörfer Konstantinopka und Bosnesenka hat die 6. Armee gegeben und der Befehl ist von Generalmajor Daga ausgeführt worden.
Am 27. Januar 1946 fordert der Ankläger für alle Angeklagten die Todesstrafe. Die Plädoyers der Verteidigung: Die Pflichtverteidiger machen mildernde Umstände geltend. Befehlsnotstand, Jugend, Unerfahrenheit. Aber auch sie betrachten die Schuld der Angeklagten als zweifelsfrei erwiesen.
Ich weiß um meine Teilnahme an den Grausamkeiten.
Die Angeklagten haben ein letztes Wort.
Ich trachte mich schuldig und bin bereit zu sühnen.
Im Gegenteil, ich habe trotz Abraten meines Arztes mehrfach Gefangenlager mit Bleckfieberkranken besucht, um zu wissen, wie es da aussieht. Es ist begreiflich, dass alle Untaten in einem Rajon den Ortskommandanten zugeschoben werden, weil deren Namen überall bekannt ist. Das Ausmaß an Leid und Untaten in der Ukraine ist mir erst hier bekannt geworden. Und ich bedauere aus tiefem Herzen, dass ich unbewusst ein zwangsläufiges Rad in dieser Art Kriegsmaschine gewesen bin.
Ich bedauere aufrichtig, gegen die Gesetze der Menschlichkeit verstoßen zu haben und bin bereit zu sühnen.
Möge der Prozess, der in aller Öffentlichkeit stattfindet, eine Lehre und eine Warnung für diejenigen Völker sein, die immer noch glauben, im Faschismus das Ideal zu sehen. Auch sie werden eines Tages zu Boden geschmettert.
Также они будут отвечать за все их руководство.
Weiter muss ich als jüngster Unteroffizier von meiner Gruppe, da die Leute, meine Soldaten, alle fast 3 bis 4 Jahre älter waren, mir selbstverständlich als Vorbild, als Beispiel und ich ihn als Jüngster dafür hinopfern und bei der Erschießung als Erster teilnehmen. Darum möchte ich den Herrn Richter bitten, sich ein gerechtes Urteil zu fällen.
Zwischen die Wurzeln auszurotten, das soll eine meiner vornehmsten Aufgaben der Zukunft sein.
Russisches Volk, ich bitte dich, gib mir dazu die Gelegenheit. Ich will mit meinem Volke für Frieden und Freiheit den Völkern der Erde kämpfen. Auch ich gehe dieses Regime im Namen des Nationalkomitees Freies Deutschland vor aller Welt an. Ich spreche hier im Namen der Millionen bestialisch ermordeter Menschen, im Namen meiner toten Kameraden von Stalingrad und im Namen der Opfer meines Volkes.
Am Nachmittag des 28. Januar 1946 wird vom Vorsitzenden Richter Sitjenko das Urteil verkündet. Von den 15 Angeklagten werden 12 zum Tode durch den Strang, die anderen 3 zu langen Zuchthausstrafen verurteilt. Eine Berufung gegen die Urteile gibt es nicht. Das Zentrum von Kiew am 29. Januar 1946. Seit dem Morgen strömen Zehntausende von Zuschauern zur Hinrichtungsstätte. In der Erklärung von Roosevelt, Stalin und Churchill über die Verantwortlichkeit der von Hitler-Anhängern begangenen Gräueltaten, die am 2. November 1943 nach der Moskauer Konferenz in der Pravda veröffentlicht wird, heißt es, dass diejenigen deutschen Offiziere und Soldaten sowie Mitglieder der Nazi-Partei, die für die erwähnten Grausamkeiten und Kriegsverbrechen verantwortlich waren oder an ihnen teilgenommen haben, an die Länder ausgeliefert werden, in denen die Verbrechen verübt worden sind, damit sie nach den Gesetzen dieser befreiten Länder abgeurteilt werden können. 47 Jahre später, im August 1992, feiert die Ukraine den ersten Jahrestag ihrer Unabhängigkeit von russischer Vorherrschaft. Auf dem Prachtboulevard Kreschtschatyk in Kiew erinnert nichts mehr daran, dass hier der Platz war, wo 1946 deutsche Kriegsverbrecher hingerichtet wurden. Der Club der Offiziere, wo der Prozess stattfand. Hier gibt es jetzt Konzerte, gesellige Veranstaltungen, Vorträge, Theateraufführungen. Denkmäler für die Opfer des Krieges, die 100.000 Opfer von Babi Yar. An der Schlucht ein Holzkreuz. Das Gerichtsgebäude von Minsk heute.
Minsk, столица белорусской советской социалистической республики.
Minsk, die Hauptstadt Weißrusslands, war eine der ersten sowjetischen Städte, die von den Deutschen schwer beschädigt wurde. Bereits am zweiten Kriegstag, am 22. Juni 1941, begann mit der Bombardierung der Straße der Sowjets durch die deutsche Luftwaffe das Zerstörungswerk. Zurück blieben in vielen Stadtteilen nur Ruinen. Von den Kirchen durch die Sowjets zum größten Teil in Museen umgewandelt, standen nur noch Mauerreste. Dafür errichteten die Einsatzgruppen ein Konzentrationslager.
Улицы были загорожены колючим дротом, выход за який карался смертью.
Nach der Rückeroberung durch die Rote Armee 1944 kehren die Einwohner von Minsk in ihre Heimat zurück. 1941 waren sie in die Wälder geflohen, dann evakuiert worden. Da die Eisenbahnlinien gesprengt sind, müssen sie den Rückweg zu Fuß antreten. Ein Sowjetfilm über die Kapitulation deutscher Einheiten bei Minsk. Sie haben ihre zitternden, blutbesudelten Hände erhoben. Das sind keine Soldaten eines gewöhnlichen Gegners. Nicht die Offiziere und Generale einer geschlagenen Armee, sondern Räuber und Betrüger, die die Gesetze der Menschlichkeit missachtet haben. Allen voran marschiert der Henker, General Erdmannsdorf. Akten zu dem Kriegsverbrecherprozess. Aber es sind nur Fragmente. Auch das Filmmaterial über den Prozess, der ebenfalls im Januar 46 mit 18 Angeklagten stattfindet, ist fragmentarisch. Es gibt nur zu wenigen Aufnahmen Ton. So bleiben der Ankläger, die Zeugen, die Verteidiger im Film stumm. An die besonders ausgewählten Zuschauer sind Eintrittskarten ausgegeben worden. Die Presse. Im Gericht werden Fotos von Partisanen gezeigt, die von den Deutschen erhängt wurden. Bei den Vernehmungen der Angeklagten gibt es eine Überraschung. Der Angeklagte Burchard, Sonderführer bei der Babruyska Kommandantur, spricht Russisch. Seine Aussage wurde für die anderen Angeklagten ins Deutsche übersetzt.
Und die Zivilbevölkerung ist aus den Häusern rausgetrieben worden.
Jawohl. Ich habe persönlich den Befehl gegeben, die Menschen
Подсудный Кох, криминал-комиссар Гестапо.
Vom Rest des Tons sind wieder nur Bruchstücke vorhanden.
Lohnima.
Dass sie sich ihre Kleider entledigen und dass der Gaswagen in Betrieb gesetzt wird. Die Bevölkerung wurde wegen Verdacht mit den Partisanen in Verbindung zu stehen und wegen politischer Agitation verhaftet, kurz vernommen und zum Tode verurteilt. Ich habe die Vorschläge zur Exekution eingereicht an den damaligen Chef Rabe.
Wie bei allen diesen Prozessen tritt ein Priester als Zeuge auf. Aber er bezeugt nur, was ohnehin zu sehen ist. Die Zerstörung von Kirchen, Museen, Schulen. Am 29. Januar 1946 wird das Urteil verkündet. Die Namen von 14 Angeklagten werden verlesen. Sie werden zum Tode durch Erhängen verurteilt.
Hermannsdorf Gottfried Heinrich, Weißi Georg Robert, Falk Ernst August, Koch Hans Hermann, Eich Paul Karl, Landgut Karl Max, Mietmann Bruno Franz, Hess Franz Karl, Moll Reinhard Georg, Burkhard Rolf Oskar, Bittner August Josef, Fischer Heinz Agana, Smertnej Kazni через повешение. Bruno Maxa, Koch Hans Josef, ссылки в каторжные работы сроком на 20 лет. Роденбуш Альберта Иоганна, ссылки в каторжные работы сроком на 15 лет. Приговор окончательный и обжалованию...
Das Urteil ist endgültig. Berufung kann nicht eingelegt werden. Die Hinrichtung vollzieht sich vor 100.000 Zuschauern nach dem gleichen makabren Ritual wie in Kiew. Leningrad. 900 Tage wird Russlands alte Hauptstadt St. Petersburg von der Wehrmacht beschossen, bombardiert. Hitler hat geschworen, sie vom Erdboden zu tilgen. Fast 650.000 ihrer Einwohner sterben, zum größten Teil an Hunger und Seuchen. Aber die Stadt hält durch. Stalin und Lenin büßten als Dekoration zur Eröffnung des Kriegsverbrecherprozesses vor dem Leningrader Militärgericht im Januar 1946. Der Ankläger verließ Namen, Dienstgrad und Funktion der Angeklagten. In der vorliegenden Sache sind angeklagt Remlinger Heinrich, Kommandant der Stadt Pskow, General der Wehrmacht. Ströfing Karl, Hauptmann, Kommandeur der 2. Kompanie des 2. Sonderbataillons der 21. Luftwaffen- und Heeresdivision. Engel Fritz, Oberfeldwebel, Zugführer im 2. Sonderbataillon der 21. Luftwaffen- und Heeresdivision. Dörre Arno, Soldat in der 2. Kompanie des 2. Sonderbataillons der 21. Luftwaffen- und Heeresdivision. Behm Ernst, Oberfeldwebel, Zugführer im 1. Sonderbataillon der 21. Luftwaffen- und Heeresdivision. Sonnefeld Eduard, ehemaliger Leutnant der Wehrmacht. Gera Erwin, Soldat des Kavallerieregiments Nord. In Leningrad sind 11 kriegsgefangene Wehrmachtsangehörige angeklagt. Ein Auszug aus den Verhören.
Angeklagter Janicke, wie viel haben Sie persönlich vernichtet, Sowjetzivilisten?
Ungefähr 300 Personen.
Подсудимый Ремлингер, скажите коротко и четко, в чем же вы все-таки признаете себя виновным?
Задан же курс убытлий.
Zu welchen Taten bekennen Sie sich?
Zu keinem Verbrechen.
Bestätigen Sie, dass die Befehle von der Vernichtung der Sowjetzivilisten kamen von dem General Ремлингер?
Ja.
Da подтверждаю.
Вы генерал. Почему вы лжете перед судом военного трибунала?
Свидетель Кузьмин.
Zeuge Sudmir, wen der hier sitzenden Angeklagten erkennen Sie als Urheber der in Ihrem Dorf begangenen Gräueltaten wieder? Unser Dorf ist von diesem und diesem dort niedergebrannt worden. Sonnefeld, sagen Sie, haben Sie dieses Dorf in Brand gesetzt?
Ja.
Zeuge Tarasow, berichten Sie, was Ihnen von den Untaten der Deutschen auf dem Territorium des Leningrader Bezirks bekannt ist. Bis zum Krieg besaß Peterhof folgende Kirchenbauten, die Troiska und die Zamienska Kirche. Sie warfen eine Granate nach der Tochter und plötzlich sah ich, und eine Mutter mit ihren zwei Kindern verbrannten sie. Das Gewissen der Menschheit wird bei dem Gedanken nicht ruhen, dass diese Mörder unschuldiger Männer, Frauen und Kinder weiterhin auf dieser Erde leben. Als Staatsanwalt bitte ich daher das Gericht, die Angeklagten mit dem Tod durch den Strang zu bestrafen. Das Militärtribunal verurteilt 8 Angeklagte zum Tode durch Erhängen, die anderen 3 zu langen Freiheitsstrafen. Smolensk. Vor Jahrhunderten die bedeutendste Stadt des alten Russland, bedeutender als Moskau. Sie wurde schon im September 1943 von der Roten Armee zurückerobert. Der Wald von Katyn. Hier fand die Wehrmacht seinerzeit die Leichen tausender polnischer Offiziere, Opfer des sowjetischen NKWD. Aber jahrzehntelang behauptete Moskau, die Deutschen hätten sie umgebracht. Der sowjetische Originalkommentar: Im Auftrag der Kommission zur Erforschung faschistischer Gewaltverbrechen wurde eine spezielle Abteilung gegründet, die die Erschießung kriegsgefangener polnischer Offiziere durch deutsche Einheiten im Wald von Katyn näher untersuchen soll. Der Vorsitzende der Kommission, Akademiemitglied Burdienko. Mitglieder der Kommission, Akademiemitglied Talstoi, Potjomkin, Metropolit Nikolai und der Vorsitzende des Smolensker Exekutivkomitees Melnikov. Vor dem Gebäude, in dem im Dezember 1945 der Prozess stattfand, sprechen wir mit dem Korrespondenten, der damals für die sowjetische Nachrichtenagentur TASS berichtet hat. Er erinnert sich an den Prozess, als habe er gestern stattgefunden. Mit zahlreichen Journalisten, denen, genau wie ihm, die offizielle sowjetische Katyn-Lüge glaubhaft gemacht wurde. Die Berichte des TASS-Korrespondenten erschienen damals in fast allen Zeitungen der Sowjetunion. Der Gerichtssaal heute. Die Bühne, auf der damals das Tribunal saß. Dezember 1945. Angeklagt sind 10 Mitglieder der Wachmannschaft des Kriegsgefangenenlagers von Smolensk. Es handelt sich ausschließlich um niedere Dienstränge. Der Eindruck wird erweckt, als könnten die Mitglieder jener Mannschaft die polnischen Offiziere umgebracht haben. Aber Gegenstand der Anklage ist nicht Katyn, sondern sind Verbrechen im Gefangenenlager und an Zivilisten. Man ist sehr darum bemüht, den Anschein eines korrekten Verfahrens zu wahren. Der Sowjetkommentar stellt die Beteiligten vor. Der Vorsitzende des Militärgerichts, Generalmajor der Justiz Garyatschew. Die Beisitzer, Oberstleutnant Sarokin und Oberst Serkalov. Der Staatsanwalt, Justizrat Smirnov. Die Angeklagten werden auf Antrag des Gerichts von den Anwälten Kasnatschiew, Bielow, Sidorenko und Lugavskoi verteidigt. Die gerichtsmedizinischen Gutachter, die Professoren Brozarowski, Smoleninov, Wosniesenski und Dr. Simenowski. Die Korrespondenten der überregionalen und lokalen Tageszeitungen. Das Gericht beginnt mit der Vernehmung der Angeklagten. Das Militärgericht hört die Rede des Staatsanwaltes. Wieder erscheinende Imitationen von Menschen. Geschöpfe der Gewissenlosigkeit und Unehre. Sie haben jetzt endlich begriffen, dass eine furchtbare und ewige Vergeltung auf Sie wartet. Dem Urteil wurde die Schuld aller Angeklagten zugrunde gelegt.
Hirschfeld, Roman, Robert, Modisch, Rudolfa, Weiß, Willi, Gaudian, Kurta, Genschke, Fritsche, Müller, Erika, Krause, Willi, Ernst, Erika, Reichmann, Josef, Winkel, Gänse, Sech, Sien, Schmerzney, Kasni, Cheres, Повешение.
Sieben von ihnen werden mit dem Tod durch Erhängen, die übrigen drei werden zur Zwangsarbeit verurteilt. Auf diesem Platz da drüben, wo die Linien gezogen sind, wurde das Urteil an den deutsch-faschistischen Verbrechern vollstreckt. Der TASS-Korrespondent zeigt uns heute die Stelle der Hinrichtung vor 48 Jahren. Die Todesstrafe durch Erhängen wird vollstreckt. Das Urteil ist endgültig. Revision ist ausgeschlossen. Genosse Oberst, vollstrecken Sie das Urteil. Die Hinrichtung vollzog sich im Beisein von mehr als 50.000 Smolensker Bürgern. Die Vollstreckung des Urteils fand die ungeteilte Zustimmung des sowjetischen Volkes. Von den drei Prozessen in Velikije Luki, Bryansk und Nikolajew sind weder Filmaufnahmen gemacht worden noch Fotos erhalten geblieben. Die Protokolle der Prozesse gibt es noch. Danach wurden in Nikolajew von 9 Angeklagten 7 zum Tode verurteilt. In Bryansk alle 4 Angeklagten, darunter 2 Generale, in Velikije Luki von 11 Angeklagten 8 hingerichtet. Die übrigen wurden zu 15 bzw. 20 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Im Stadtarchiv von Smolensk filmen wir die TASS-Berichte. Die Berichte in der Pravda behandeln nicht nur die 8 Prozesse, die vom Dezember 1945 bis Februar 1946 stattfanden, sondern sie berichten auch vom Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess. Die sowjetischen Ankläger, die Wissenschaftler und einige Zeugen in Nürnberg sind auch in den 8 Prozessen in der Sowjetunion aufgetreten. Die Weltöffentlichkeit sollte von der Schuld der Deutschen bei der Ermordung der polnischen Offiziere im Wald von Katyn überzeugt werden. Aber schon in Nürnberg meldeten sich bei den westlichen Alliierten Zweifel. Riga, die Hauptstadt Lettlands. Im Hitler-Stalin-Pakt, dem sowjetischen Einflussbereich zugesprochen, von der Sowjetunion 1940 annektiert, von den Deutschen im Juli 1941 besetzt. Von der Einsatzgruppe A wurden in Lettland 100.000 zum Teil aus Deutschland deportierte Juden ermordet. Angeklagt sind in Riga 6 Wehrmachtsgenerale, ein SS-Obergruppenführer und der Gebietskommissar von Tallinn. Von dem Prozess ist kein Ton erhalten geblieben, aber die Protokolle. Die Anklagepunkte: Ermordung Tausender von Juden, Deportation von Zivilisten, Misshandlung und Ermordung gefangener Rotarmisten, Grausamkeit bei der Partisanenbekämpfung, Zerstörung von Gebäuden und Fabriken. Dem Prozess wurde schon vorher erhebliche Publizität gegeben. Mit dem Hinweis auf die Verbrechen der Deutschen wollen die Sowjets ihre eigenen Untaten vergessen machen. Etwa, dass sie nach der Okkupation des Baltikums 1940 in einer einzigen Nacht 60.000 Letten,
Esten und Litauer, die den Kommunisten missliebig waren, verhafteten und deportierten. Das Gericht. Die Sachverständigen. Die Zeugen. Die fünf Pflichtverteidiger versuchen zum größten Teil gar nicht erst, die Angeklagten zu entlasten, die Vorwürfe der Anklage zu entkräften. Die Wehrmachtsgenerale widersprechen zum Teil den Anschuldigungen der Anklage. Sie bestreiten unter anderem Erschießungen von Zivilisten, bei Arbeitsverweigerung oder Verdacht der Partisanenunterstützung angeordnet zu haben. Auch weisen sie überwiegend die Verantwortung für die Deportation von Zivilisten und Kriegsgefangenen zur Zwangsarbeit nach Deutschland sowie für die Zerstörung von Siedlungen und Industrieanlagen von sich. Im Übrigen berufen sie sich auf den Kompetenzkonflikt mit SS und SD und auf den Befehlsnotstand. Als Zeugen lässt die Anklage auch in diesem Prozess geistliche Aussagen, die als moralische Instanz die Verbrechen der Deutschen brandmarken sollen. Ein junges Mädchen schildert die Misshandlung seiner Angehörigen durch die Deutschen. Am 3. Februar 1946 wurden alle Angeklagten zum Tode durch den Strang verurteilt. Unmittelbar im Anschluss an die Urteilsverkündung erfolgt die Hinrichtung nach dem immer gleichen makabren Ritual vor Zehntausenden von Menschen. Deutsche Kriegsgefangene in der Sowjetunion kehren nach dem Arbeitseinsatz ins Lager zurück. Jahre nach dem Kriegsende. Im Gegensatz zu den Westmächten hat Stalin die Kriegsgefangenen nicht entlassen, sondern einen großen Teil behalten. Zum Arbeitseinsatz. Von 3.150.000 deutschen Gefangenen im Mai 1945 sind am Jahresende 1946 noch 2 Millionen in den Lagern. Endlose Zählappelle bei jedem Wetter. Mehrmals am Tag. So will man eine Flucht schnellstmöglich entdecken. In manchen Lagern gibt es Bibliotheken mit kommunistischen Büchern, aber auch deutschen Klassikern. Marx und Engels, Lenin und Stalin neben Schiller und Goethe. Natürlich wurde im Lande der Ideologie auch politische Indoktrination betrieben. Viel Wirkung hat sie nicht gehabt. Trotz der Isolierung der Gefangenen von der Außenwelt hatten sie doch zu viel von der Realität des sozialistischen Paradieses gesehen. Fast in jedem Lager gab es Kulturoffiziere und die Gefangenen konnten ihr eigenes Unterhaltungsprogramm gestalten. Auch Weihnachten durfte manchmal gefeiert werden. Aber an solchen Tagen wurde den Deutschen das Heimweh besonders bewusst und die Hoffnungslosigkeit. Zwar sagten die Russen ihnen immer wieder, bald kommt ihr nach Hause. Aber Monat für Monat verging und es passierte nichts. Ab 1947 erst gab es Nachricht von zu Hause. Allerdings nicht in den Schweigelagern. Die Gefangenen aus den mit Deutschland im Kriege verbündeten Ländern wurden mit Rücksicht auf die kommunistischen Parteien dort sehr viel besser behandelt. 1946-47 wurden fast alle entlassen. Ca. 45.000 Italiener, 125.000 Österreicher, 150.000 Rumänen, 450.000 Ungarn sowie die Freiwilligen aus Frankreich, Belgien und Holland. Aber die Entlassung der Deutschen erfolgte sehr viel zögernder und nur unter dem politischen Druck der Alliierten. In sowjetischer Gefangenschaft sterben in den Hungerjahren 1945 bis 1947, die auch für die einheimische Bevölkerung äußerst hart waren, mehr als 1 Million deutscher Soldaten an Unterernährung, Erschöpfung, Epidemien. Ein Übereinkommen der 4 Alliierten im April 1947, alle Kriegsgefangenen bis Ende 1948 zu entlassen, wird von Moskau nicht eingehalten. Denn die Gefangenen werden gebraucht. Im Bergbau, beim Eisenbahn- und Straßenbau, beim Wiederaufbau der Städte wie hier in Stalingrad, jetzt Wolgograd. Die Prachtstraße des heutigen Wolgograd zum Beispiel wurde von deutschen Kriegsgefangenen gebaut. Im Mai 1949 endlich verkündet die sowjetamtliche Nachrichtenagentur TASS, dass alle Kriegsgefangenen bis Ende des Jahres entlassen würden. Aber bis heute ist das Schicksal von 360.000 vermissten deutschen Soldaten trotz aller Bemühungen des Roten Kreuzes ungeklärt. Eine Sonderbehandlung erfahren die deutschen Offiziere. Bis zum Hauptmannrang dürfen sie erst ab 1947 entlassen werden. Höhere Ränge noch später. Generale erst 1955. In den ersten Jahren werden auch von den Mannschaften nur Arbeitsunfähige von den Sowjets entlassen. Dann wird die Sowjetzone Deutschlands bevorzugt. Einer der ersten Züge, die 1947 Heimkehrer nach Ost-Berlin bringen. Ob nach Ost- oder Westdeutschland entlassen, der Gesundheitszustand fast aller Heimkehrer ist bestimmt durch die Entbehrungen während der Gefangenschaft. Manche werden nie mehr genesen. Die Entlassenen werden vom Roten Kreuz eingekleidet. Die alten Zivilsachen, falls noch vorhanden, sind viel zu weit. Diese Männer kehren in eine Welt zurück, die ihnen fremd geworden ist. Die Städte sind zerstört. Die Kinder sind mindestens 10, 12 Jahre älter geworden. Die Frauen haben schon seit Jahren die Verantwortung in den Familien übernommen. Viele der Männer werden sich in dieser veränderten Welt nicht mehr zurechtfinden. Im Mai 1947 wurde in der Sowjetunion die Todesstrafe abgeschafft. Die Prozesse der zweiten Welle, für die Bobrujsk ein Beispiel liefert, enden daher nicht mehr mit Hinrichtungen. Auch die weißrussische Stadt Bobrujsk wurde im Kriege zum größten Teil zerstört. Vom Kriegsverbrecherprozess von 1947 sind noch Bild- und Tonaufnahmen erhalten. Sonst ist von den Prozessen der zweiten Welle gegen insgesamt etwa 1500 Angeklagte, die an zahlreichen Orten geführt wurden, sehr wenig dokumentiert. Der sowjetische Originalton. Auf dem Semedjon-Platz begann der Prozess um die blutige Niederwerfung des bielorussischen Volkes durch die deutsch-faschistischen Usurpatoren. Es waren ihre 21. Die nehmen Platz auf der Anklagebank. Der Schmerz des Volkes ist unermesslich. Ihr, die ihr den Tod, das Feuer und die Unfreiheit gebracht habt, beugt euch nun der sowjetischen Gerechtigkeit. Die Rache des Volkes hat euch eingeholt, faschistische Schakale. Die Namen der Angeklagten der übrigen Prozesse jener zweiten Welle sind fast alle unbekannt. Vor allem standen Generale und Offiziere von Wehrmacht und SS vor Gericht. Persönliche Schuld brauchte für die Verurteilung, generell zu 25 Jahren Arbeitslager, nicht nachgewiesen zu werden. Denunziation spielte eine beträchtliche Rolle. Auch in Sjewastopol, der obligatorische Priester als Belastungszeuge. Zwei Fotos, offensichtlich ebenfalls von Prozessen, aber kein Hinweis auf den Ort oder andere Einzelheiten. Generell sind die Prozesse der zweiten Welle, bei denen ja niemand mehr zum Tode verurteilt wurde, von einem Schleier des Geheimnisses umgeben. Warum? Wir wissen es nicht. Die vier Militärgouverneure in Berlin. Ihr Kontrollratsgesetz Nummer 10 bildet die Grundlage für viele Verurteilungen in den vier Besatzungszonen. Es wurde von der Sowjetunion auch zur Rechtfertigung ihrer Kriegsverbrecherprozesse herangezogen. Berlin-Pankow. Hier verhandelt 1948 das Militärgericht der sowjetischen Besatzungszone in Deutschland gegen die Bewacher des ehemaligen KZ- und Todeslagers Sachsenhausen. Der sowjetische Kommentar: Der sowjetische Staat tilgt unnachgiebig die Reste des Faschismus in Deutschland. Die von den Angeklagten begangenen Kriegsverbrechen, die Verbrechen gegen Frieden und Menschlichkeit, erfordern eine harte Erwiderung der sowjetischen Besatzungsmacht. Im Gerichtssaal die Vertreter der demokratischen Organisationen in Deutschland, die Vorsitzenden der SED Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl, die Schriftstellerin Anna Segers. Zugegen sind ebenfalls Korrespondenten der sowjetischen und ausländischen Presse.